Also, Melanie Fritsch ist Medienwissenschaftlerin an der Uni Düsseldorf und ihres Zeichens dort Computerspieleforscherin, aber mit einem besonderen Fokus auf den Sound von Computerspielen. Ludomusikologin, ja, sie hat auch ihren Badge angesteckt. Und ich bin an der Uni Bonn, dort mit einem DFG-Forschungsprojekt seit kurzem über technische Lektüren der Basic-Programmierkultur. Dazu werde ich aber gleich noch was sagen und vor allem auch im zweiten Teil unseres Vortrags etwas zeigen. Und wir sind im Rahmen einer gemeinsamen Lehrveranstaltung auf ein interessantes Phänomen gestoßen, bei dem wir gedacht haben, das sollten wir uns mal näher anschauen und vielleicht erforschen. Und zwar das Thema der Onomatopoetik, also der Lautmalerei, der sprachlichen Lautmalerei, die uns besonders häufig begegnet, wenn wir es mit der Beschreibung von Computersounds zu tun haben. Und unser Vortrag ist zweigeteilt. Im ersten Teil wird Melanie euch eine theoretische Einführung in das Thema geben und ein paar der Akzente setzen, die ich versuche dann im zweiten Teil anhand von bestimmten historischen Beispielen aus der Basic-Programmierkultur zu illustrieren und zu Gehör zu bringen. Jetzt gebe ich erstmal das Wort an Melanie ab. Wie gesagt, sag ruhig noch etwas zu dir und dann kannst du deinen Vortrag starten. Ich schalte mal meine Kamera so lange aus.
Ja, alles klar. Dann erstmal schönen guten Morgen nach Berlin. Ich wäre natürlich sehr, sehr gerne vor Ort gewesen, aber wir hatten gestern Abend hier noch eigene Präsentationen unserer Studierenden und da war ich dann auch. Und das wäre dann alles irgendwie zeitlich zu stressig gewesen. Aber ich freue mich trotzdem, jetzt dann virtuell zumindest da zu sein. Ich höre mich leider sehr selbst im Hintergrund. Das ist sehr irritierend. Gibt es irgendeine Möglichkeit?
Ich schaue mal mein Mikro ab. Moment.
Ist es Echo? Ja, wunderbar, jetzt ist wesentlich besser. Genau, danke schön. Ja, genau, also Stefan hat es ja gerade schon gesagt, also ich bin komme eigentlich aus der Theaterwissenschaft, habe dann im Bereich Musiktheaterwissenschaft promoviert und zwar über Musikperformances der Computerspielkultur. Da ging es dann um Musik als Designelement in digitalen Spielen, Musikspiele und die Frage, wie Musik und Spiele und auch die dazugehörige Hard- und Software auch als spielerische Gegenstände sozusagen genutzt werden, um damit dann wieder eigene Musikperformances zu kreieren. Da habe ich mich dann auch zum ersten Mal mit Chipmusik beschäftigt, ist mittlerweile dann auch schon eine Weile her und genau das ist seitdem auch so ein Thema, was immer wieder ja mich interessiert und wo ich mit Stefan natürlich einen ganz fantastischen Sparringpartner gefunden habe, weil wir da eben auch sehr unterschiedliche Perspektiven auf das Thema haben. Genau, also Stefan hat's ja vorhin schon erzählt. Also wir haben im Wintersemester 2019/2020. Jetzt starte ich auch mal meine Präsentation, damit man das sehen kann. Ich hoffe, das funktioniert jetzt wieder. Bitte mal ganz kurz Feedback, ob die Präsentation jetzt zu sehen ist. Okay, alles klar. Genau, also im Wintersemester 2019/2020 haben Stefan Höltgen und ich an der Humboldt-Universität zu Berlin im Modul Medientheorie und Medienarchäologie im Rahmen des Bachelorstudiengangs Medienwissenschaft das Seminar Chips, Sounds, Performing Bytes durchgeführt. Und in diesem Rahmen haben wir nicht nur unsere verschiedenen Perspektiven auf das Phänomen der Chipmusik kombiniert, sondern eben auch einen praktischen Ansatz probiert, indem wir die Studierenden an Originalsystemen Musik machen ließen. Unser Ziel war, dass die Studierenden sich nicht nur durch das Lesen von Texten über Chipmusik und das Hören existenter Werke mit dem Phänomen auseinandersetzen, sondern auch durch das eigene praktische Nachvollziehen sich dem Thema nähern. Ich habe hier mal so einen kleinen Überblick zusammengestellt, was wir da gemacht haben. Die ersten Sitzungen waren eben den theoretischen Grundlagen aus unseren jeweiligen Perspektiven gewidmet, sowohl in Bezug eben auf technologisches Grundwissen als auch auf ludomusikologische Theorie. Was das ist, Ludomusikology, dazu sage ich gleich noch zwei Sätze. Und der zweite Teil des Seminars war eben dem experimentellen Projekt gewidmet. Da haben sich die Studierenden dann in 5 Gruppen aufgeteilt, die jeweils Musik für ein historisches System programmierten, nämlich das Sound Interface, den SID-Chip, also Sound Interface Devices C64, den Atari TIA, den AY38912, den Atari Pochi und die C80 CPU des Sinclair Spectrum. Das Ziel war am Ende eine Live-Performance eines Songs, den sich die Studierenden selbst aussuchen konnten, mit allen 5 Originalsystemen und jedes dieser Systeme hat dann einen bestimmten Part gespielt und wir hatten auch ein Floppotron dabei, dankenswerterweise. Also wer sich das mal angucken möchte, das Ergebnis steht, glaube ich, auf Stefans YouTube-Kanal immer noch online. Also das hat sehr viel spannende Fragen aufgeworfen und gab dann auch sehr interessante Diskussionen. Neben diversen anderen Fragen und Erkenntnissen kamen in den Diskussionen während des Seminars und der praktischen Arbeit eben der Aspekt zur Sprache, den Stefan eben auch schon angesprochen hat und der ihn und mich auch nach Abschluss des Seminars eben weiterhin beschäftigt hat. Nämlich die Frage, wie können wir uns eigentlich darüber verständigen, welche klanglichen Ergebnisse wir mit dem vorhandenen Material erzielen wollen? Wie wurden erfolgreich erzeugte Klänge in Basic-Programmierhandbüchern für andere User zum praktischen Nachvollzug beschrieben? Und wie sah die eigentliche Basic-Programmierung dann aus, sozusagen auf Ebene der Code-Poetik? Unsere heutige Lecture-Performance ist hierbei als Work in the Beginning zu verstehen. Das heißt, so ein erster versucht, sich diesen Fragen anzunähern. Und ich habe versucht, das Ganze dann so mal so ein bisschen, ja, mal zu sortieren, zu kategorisieren. Mal gucken, wie gut das gelungen ist. Zuvor aber noch einige Worte vielleicht zum Kontext, und zwar dem der Ludomusicology, über die ich vielleicht noch ein paar Worte verlieren will, weil das eventuell nicht allen bekannt ist. Also die Ludomusicology oder auch eingedeutscht Ludomusikologie ist ein Teilbereich der Game Studies, der sich vor etwas mehr als 10 Jahren herausgebildet hat. Und ganz grob zusammengefasst geht es dabei neben einer Theoriebildung für die Analyse von Musik als Designelement in Spielen, Musikspielen und die um Computerspiele und ihre Musik herum entstandene Fankultur sowie ihre Wechselwirkung mit anderen medialen Formen und Musikgenres. Und des Weiteren, hatte ich eben schon angedeutet, interessiert sich die ludomusikologische Forschung auch für die Frage, inwiefern eben Spiele und Musik selbst zum Gegenstand spielerischer Praktiken werden, beziehungsweise als solche dann auch analysiert werden können. Chipmusik, ihre Geschichte, Praxis und kulturellen Kontexte sowie die spielerisch geprägte Nutzung von vorhandener Hard- und Software als Instrumente zur Kreation von Musik bilden dabei ein eigenes Themenfeld oder eben auch die Kreation eigener Software, wie jetzt dann eben zum Beispiel die Tracker, um dann eben Musik mit diesen Maschinen zu generieren. Die meisten ForscherInnen auf diesem Gebiet haben bis dato einen musikwissenschaftlichen Hintergrund oder wie in meinem Fall kommen aus dem Bereich der Performance Studies oder dergleichen und konzentrieren sich daher eben verstärkt auf die ästhetische Ebene. Das sieht man dann auch. Ich habe da mal so ein paar Buchpublikationen eingestellt. Also meist geht es eben um die ästhetische Ebene, Fragen des Spieldesigns und der Einbindung von Klängen, Nostalgie, da gibt es jetzt gerade auch ein ganzes Buch dazu, der kulturellen Auswirkungen, soziokulturelle Aspekte oder Historiografien. Im ludomusikologischen Kerndiskurs hat dies ein bisschen zu einer Tendenz geführt, dass technologische und materielle Aspekte eher vernachlässigt wurden oder eben bestenfalls etwas oberflächlich behandelt worden sind. Also da bin ich auch selbst schuldig, muss ich gestehen. Einige Ludomusikologinnen, darunter Christoph Huss, der jetzt gerade auch ein tolles Projekt an der Uni Leipzig dazu gestartet hat, beziehungsweise an der Hochschule für Musik und Tanz, glaube ich, am Zentrum für Musikwissenschaft, Marilou Polymeropoulou, James Newman, Black Twice und andere haben jedoch begonnen, diese Aspekte zu betrachten. Und der Austausch mit PraktikerInnen auf den Ludomusicology-Konferenzen, ich habe da mal zwei Beispiele eingestellt, wo wir also Gäste hatten, die uns da ihr praktisches Wissen vermittelt haben. Das ist für uns einfach unschätzbar wertvoll und viele veröffentlichen jetzt mittlerweile auch in unserem Journal of Sound and Music in Games, das wir vor 2 Jahren ins Leben gerufen haben. Und wo sie dann eben ihre praktischen Einblicke mit der Forschungscommunity teilen. Das ist auch ein kleiner Aufruf. Also wir freuen uns da auch immer sehr über eben Beiträge aus PraktikerInnen-Perspektive. Dabei wird deutlich, dass gerade bei älteren Systemen wie Arcade-Automaten der 1970er, 80er Jahre, Heimkonsolen, Handhelds oder Heimcomputern eine genaue Untersuchung sowohl der jeweiligen Soundchips und ihrer Eigenschaften als auch der Versionsgeschichte und der Eigenschaften der Gesamtsysteme, in die sie eingebaut wurden, das heißt des instrumentellen Kontextes, erforderlich ist. Dieser Blick auf das in Anführungsstrichen Instrument an sich offenbart zum einen die jeweiligen technologischen Voraussetzungen und fördert zum anderen ein vertieftes Verständnis für kompositorische Ansätze und Entscheidungen. Zugleich wird der Blick bzw. das Ohr geschärft für ungewöhnliche und virtuose Strategien sowohl zeitgenössischer SpielekomponistInnen als auch der ChipmusikpraktikerInnen in der Chipmusikszene. Also ganz simpel gesagt, wenn ich halt nicht weiß, was das Instrument kann, kann ich eben auch oder eben auch nicht kann, kann ich es eben vielleicht auch gar nicht erkennen oder würdigen, wenn jemand da was Spezielles mit veranstaltet, wo man eben vorher gedacht hat, okay, das geht ja eigentlich gar nicht, ne? Also ganz banal. Darüber hinaus können so auch jene Klänge in die Betrachtung einbezogen werden, die durch die Materialität des Instruments selbst hervorgebracht und entweder unbeabsichtigt oder aber auch bewusst zum Erklingen gebracht werden. Denn wie Stefan in seinem Beitrag Play That Pokey Music schreibt, Computers have never calculated in silence. Computer technology of the pre-electronic era emitted sound itself, because where there's friction, there will be sound. This did not even change when the calculating machines became inaudible. The peripherals have always made sounds with their motors, tape and floppy drives, printer scanners, rotors, fans, movable heads, hard disk and floppy drives, or relays built-in cassette recorders and power supplies choppers. Er schlägt deshalb einen Ansatz aus der Perspektive der, ich zitiere, Computer Archaeology with its methods of measuring, demonstrating and reenacting technical processes vor, wie er im Abstract zusammenfasst, mit anderen Worten, die wissenschaftliche Erforschung der Musik- und Klanginstrumente, sprich der Computer, selbst sowie Fragen der historischen Aufführungspraxis müssen in den ludomusikologischen Diskurs sowie in die entsprechende Forschung und die Lehre zum Thema Chipmusik eingeführt werden. Dieser Begriff der historischen Aufführungspraxis wird in der Enzyklopädie Musik und Geschichte und Gegenwart, kurz MGG, also ein Standardnachschlagewerk zur Musikwissenschaft und Musikgeschichte, von Dieter Gutknecht wie folgt definiert. Historische Aufführungspraxis oder Musikpraxis bezeichnet eine Aufführungsweise mit den Instrumenten und im Vortragsstil der Zeit, in der die Musik entstanden ist. Zitat Ende. Bezieht Gutknecht dies vornehmlich auf die sogenannte alte Musik, so lässt sich dieser Begriff meines Erachtens auch auf Computermusik mit historischen oder eben mittlerweile historischen Instrumenten, sprich Computerhardware, anwenden. Die Notation und Beschreibung von Computerklängen sowie die Weitergabe von Kenntnissen zum praktischen Umgang mit dem Instrument ist insofern also nicht nur für andere zeitgenössische UserInnen für die Weitergabe durch schriftliche Fixierung und den darauf basierenden Nachvollzug von Interesse, sondern neben der Aufnahme auch als ein weiteres Element einer Bewahrungsstrategie zu verstehen. Also das heißt, wenn man eben gar keine Ahnung mehr hat, wie so ein alter Rechner funktioniert, wie der verwendet wird, wie damit umgegangen werden kann, was man damit dann eben auch an anderen Musikaufführungspraktiken machen konnte. Ich habe da jetzt mal hier so ein Beispiel auch aus Stefans Artikel noch auf die Folie gepackt. Also wenn sozusagen dieses Wissen darum verloren geht, aus der Praxis heraus, dann ist es eben einfach weg, ne? Und schriftliche Fixierung kann da eben eine Möglichkeit sein, dem entgegenzuwirken. Hartmut Möller definiert Notation in seinem Artikel ebenfalls in der MGG Musik in Geschichte und Gegenwart wie folgt. Die Notation von Musik ist Schrift und damit ein Teilbereich allgemeiner Notationssysteme. Schriftliche Notationssysteme bannen einen seriellen, zeitlich versetzten Datenfluss in ein visuelles Feld und lösen dabei Teile der Kommunikation vom Kontext ihrer Entstehung. Aufzeichnungen akzentuieren, verkürzen und abstrahieren angesichts der Fülle des realen Klanggeschehens und beginnen ein Eigenleben als Dokumente, die verschiedene Lesarten zulassen, ja, provozieren. Zitat Ende. Im Abschnitt Zeichenaspekte hebt er dann folgenden Umstand hervor, der für unser heutiges Thema relevant ist. Von zentraler Bedeutung für die Problematik des Notierens ist die vielschichtige Relation zwischen musikalischem Gegenstand und Notation. Das heißt, auf welche Aspekte des Gegenstands sich welche Aspekte der Notation beziehen und worin diese Beziehung jeweils besteht, ob sie abbildend, beschreibend oder symbolisierend ist. Grundsätzlich sind dabei zwei Grundtypen von Notationssystemen zu unterscheiden, sogenannte strukturell-deskriptive Notationen, welche an der auditiven Wahrnehmungsstruktur orientiert sind, und sogenannte algorithmische Notationen, welche die spezifischen Schemata der Klangerzeugung von den verschiedenen Tabulaturschriften bis hin zu Codierungen in rechnergesteuerten elektronischen Synthesizern und so weiter mittels Buchstabenziffern oder sonstiger Zeichen notieren, also primär Anleitungen zur Erstellung eines Klanges sind. Diese Unterscheidung zwischen an der an auditiven Wahrnehmungsstruktur orientierten, strukturell deskriptiven Notationen und den Anleitungen zur Erstellung eines Klangs findet sich auch in unserem Material zur Beschreibung von Soundeffekten zum Beispiel. Neben der Nutzung musikalischer und technikbezogener Begriffe werden die Klänge zum einen auf Basis der eigenen auditiven Wahrnehmung der AutorInnen beschrieben, zum anderen wird der Code zu ihrer Erstellung geliefert. Bei den Beschreibungen, das heißt der strukturell deskriptiven Notation, haben wir bislang folgende Beschreibungsstrategien ausgemacht. Erstens die verbale Beschreibung auf Basis der eigenen auditiven Wahrnehmung und damit verbundenen Assoziationen. Dafür wird Stefan dann ja gleich noch ein paar Beispiele zeigen. Ohne hier jetzt zu sehr vorgreifen zu wollen, sei schon mal festgehalten, dass hierbei neben assoziativen Beschreibungsversuchen, wie zum Beispiel, was ich ganz schön finde, ein Roboter, der einen Elektroschock erlitten hat, oder Schüsse eines Elektronikpanzers, das ist beides aus dem Buch Atari Sound und Musik von Görgens, anscheinend auch auf andere mediale Kontexte wie etwa Filme oder zeitgenössische digitale Spiele sowie deren Vertonungskonventionen direkt oder indirekt verwiesen wird. Dies geschieht zum Beispiel dann, wenn der beschriebene Klang oder der in der subjektiven auditiven Wahrnehmung ähnlichste Klang nur in solchen medialen Kontexten existiert, wie etwa das Summen eines Laserschwerts, das Fauchen eines Drachens, in Klammern allgemeines Actiongeräusch, ist auch so eine Beschreibung von Görgens, oder die konventionelle Vertonung von Sieg oder Niederlage mit entsprechend auf- oder absteigenden Tonfolgen. Ganz schönes Beispiel fand ich auch, dass jemand für eine Computerzeitschrift, ich habe es gerade nicht mehr im Kopf, welche das war, eine eine Anleitung geliefert hat, wie man den Klang der Shakuhachi-Flöte nachbilden kann und als Beispiel für die Beschreibung dann herangezogen hat, dass diese Flöte sei, die man also jetzt die ganze Zeit in den heiß in den Kinos laufenden Karate-Kid-Filmen hören kann. Ne? Also dass dieser Verweis eben darauf, okay, das ist eben diese Flöte, sodass die Leute eine Idee davon haben. Eine zweite Strategie ist die von Stefan eben auch schon angesprochene Onomatopoesie bzw. die Lautmalerei. Auch hierfür zeigt Stefan gleich Beispiele. Im Metzler-Lexikon Sprache wird ein Onomatopoetikon definiert als ein Wort, das Naturlaute klanglich nachahmt oder nachzuahmen scheint, zum Beispiel Kuckuck, Piepmatz, Gackern, Blöken. Eine reichspulende Quelle immer neuer Onomatopoetika sind die Comics, sowas wie Grimpf, Splash, wo die oft Verbstämme als Onomatopoetika vorkommen, Gähn, Grummel. Zitat Ende. Für unsere Untersuchung wird außerdem der folgende ebenfalls im Metzler-Artikel angesprochene Aspekt von Relevanz sein, da wir uns ja mit Manuals in verschiedenen Sprachen befassen werden. Da schreibt der Kollege in diesem Lexikon, derselbe Naturlaut kann in der Perzeption von Menschen unterschiedlicher Sprachen unterschiedlich wahrgenommen werden. Zitat Ende. Macht zum Beispiel der Frosch auf Deutsch Quark, so ruft er auf Englisch Ribbit oder auf Japanisch Kero Kero. Oder auf Polnisch Kum Kum. Und ich hoffe, ich habe das jetzt alles richtig ausgesprochen. Abschließend, bevor ich zu Stefan übergebe, möchte ich noch einige erste Arbeitsthesen formulieren, im Rahmen unserer weiteren Beschäftigung dann mit diesem Thema zu überprüfen sein werden. Erstens, die neben der Nutzung musikalischer und technikbezogener Begriffe, ne, also es wird dann eben auch so von Oktave und verschiedenen Wellen und so Formen gesprochen und so weiter und so weiter. Also die neben der Nutzung musikalischer und technikbezogener Begriffe verwendeten Beschreibungsstrategien sind sprachlich und kulturell geprägt und verweisen somit auf die kulturellen Kontexte, in denen sie entstanden und oder an die sie sich wenden. Zweitens, diese Beschreibungen verweisen direkt oder indirekt auf andere mediale Formen und deren Strategien der onomatopoetischen Klangbeschreibung, zum Beispiel Comics, oder Vertonungskonventionen, zum Beispiel Filme, Zeichentrickfilme. Durch diesen Verweis auf aus anderen medialen Zusammenhängen Bekanntes soll entweder eine Assoziation vom onomatopoetisch beschriebenen Klang zum entsprechenden Bild erzeugt oder durch den Verweis auf Vertonungskonventionen vor dem inneren Ohr die entsprechende Klangwelt evoziert werden. Drittens, das rezipientenseitige Verstehen dieser Beschreibungsstrategien und damit ihr Funktionieren, ne? Also kann jemand, der oder die das dann liest, sich dann daraus einen Reim machen, ist somit auf entsprechende sprachkonventionelle und kulturelle sowie medienbezogene Wissensbestände angewiesen. Und damit übergebe ich erstmal an Stefan und bedanke mich schon mal für die Aufmerksamkeit. Und jetzt wird Stefan ein paar Beispiele zeigen.
Für den Teil. Ich muss jetzt meine eigene. Danke, Melanie. Ich muss jetzt meine eigene Präsentation starten. Ich weiß nicht, ob du die dann sehen kannst, können wirst, aber du kennst ja die Slides. Insofern kannst du dich quasi zurücklehnen. Und obwohl, ich kann die ja eigentlich auch mit dir teilen, fällt mir gerade ein. Und dann nehme ich dich nämlich jetzt. Dann muss ich dir jetzt deine Moderation wieder wegnehmen. So, zum Präsentator werden. Na gut. Und Fehler? Warum? Ach so, ich bin Gast in meinem eigenen Chat. Weil ich mich vorhin einmal ausgeloggt habe, dann wieder eingeloggt habe, konnte ich mich noch als Gast teilen. Gut, dann machen wir das jetzt anders.
Auch nicht schlecht.
Du hörst mich dann nur und ich zeige hier
ja.
Die Sachen, die... So, Vollbildmodus. Kann man jetzt sehen? Jawohl. So, also über mich hatte ich ja schon gesprochen und über mein Projekt, wo es im Wesentlichen um Basic geht. Und von Melanie wurde eben auch schon das Leipziger Projekt erwähnt. Da war ich schon mal so halb drin, habe aber, weil ich ganz schnell weggegangen bin, ohne richtig angefangen zu haben, denen versprochen, dass ich da weiterhin mitarbeite. Deswegen werden auch da Computermusik, selbstprogrammierte Computermusik und Computerklänge weiterhin eine Rolle spielen und ich werde mit den Leipzigern da im Austausch bleiben. Ja, nur so als Anreißer, und wir haben es vorhin bei Rainer schon gehört und eben hat Melanie auch schon drüber gesprochen, Computermusik gibt es ja schon recht lange, seit den 50er Jahren wird mit Computern komponiert und werden Computer als Musikinstrumente eingesetzt, also richtige Computer, jetzt nicht Synthesizer, sondern große Digitalcomputer von IBM und anderen. Und von Anfang an war immer die Frage, wie notiert man das sozusagen für Außenstehende? Und da ist die Ilya Suite ein schönes Beispiel für, weil die Ilya Suite quasi ein vom Computer komponiertes Orchesterstück ist, das man natürlich ganz normal in Noten ausgeben konnte. Bis auf den dritten Satz, der dann irgendwie, also Computer, wo es, glaube ich, also wo es beim dritten Satz, wenn ich mich recht erinnere, darum ging, dass also auch randomisierte Klänge erzeugt wurden, die zwar auch vom Orchester ausgegeben wurden, aber wo der Computer sozusagen viel intrinsischer auch an der Performance mit beschäftigt war. Aber was man hier sieht, das rechts ist aus einem Paper über die ILDX-U, da gehe ich jetzt gar nicht näher drauf ein, dass es offensichtlich nicht ausreicht, nur Noten wiederzugeben, sondern man muss, wenn man es mit Computermusik zu tun hat, auch ein wenig was über die Entstehung und vor allem auch über die Prozesse, die dahinter stehen, ausgeben. Und das verlangt eine andere Schrift als die Notenschrift. Und das sieht man schön an einem Cover auf der linken Seite. Da ist nämlich schon so eine andere Schrift, das sind Lochkarten. Das ist eine Notenschrift, sofern es sich hier tatsächlich um Notendaten handelt. Kann ja sein, dass sie das da ernst genommen haben. Ja, Computer treten als symbolverarbeitende Medien auf. Das klingt jetzt erstmal hochgestochen, aber es enthält tatsächlich zwei Bedeutungen. Nämlich einerseits, dass wir es hier mit Übersetzern zu tun haben, bei denen Symbole verarbeitet werden und als Medien, als Überträger von einer Entität auf eine andere. Zum Beispiel von einem Menschen zu einem anderen oder von einer Maschine zu einer anderen. Und hier eben zwischen den Signalprozessoren der Elektronik und den Musikerinnen oder den Leuten, die die Musik hören und die ihr Musikverständnis da anstrengen. Deshalb hat Computermusik sozusagen auch schon immer irgendeine Form von Schrift in Anführungszeichen gehabt, auch wenn die nicht immer aufgeschrieben ist. Also Signale, die durch eine Leitung fließen, sind ja sozusagen auch Informationsentitäten, auch wenn die nicht auf Papier geschrieben sind. Und die Frage ist halt, wie man diese Signale sozusagen adäquat so übertragen kann, dass Menschen da auch etwas mit anfangen können, ohne dass sie sie bloß hören können, also die Ergebnisse der Signale bloß hören können. Natürlich haben Computer solch eine Schrift schon. Und ich habe hier jetzt nur einen kleinen Auszug aus Chris Hülsbecks Shades, aus der Datei shades.sit. Das ist eine 1986 in einer Computerzeitschrift veröffentlichte SID-Musik gewesen, von Chris Hülsbeck komponiert, eines seiner ersten großen Stücke. Und wenn man sich jetzt fragen wollte, ja, wie kann ich das denn jetzt wiedergeben, wie weiß ich, wie sich das jetzt anhört, dann sage ich ja, hier hast du die Hexdaten. Also das ist alles, was das Stück ist. Du brauchst noch den Computer dazu, der das generiert, aber es gibt hier sozusagen nichts zu interpretieren. Das ist das Stück in seiner reinsten Datenform aufgeschrieben, auf Papier ausgedruckt oder auf dem Bildschirm angezeigt. Damit könnte man jetzt sozusagen schon arbeiten. Das heißt, wir sehen hier eine Art Notensystem, das aber nicht das Tradierte ist, was schon auch daran hängt. Deswegen ist Hülsbeck ein schönes Beispiel, der man von sich sagt, er sei gar kein Musiker. Er kann, glaube ich, gar keine Noten lesen. Ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, ob er das wirklich gesagt hat, aber jedenfalls hat er immer wieder betont, er ist kein Musiker, sondern er macht eben Computersounds, Chiptunes und sieht sich sozusagen nicht als klassisch musikalisch ausgebildeter Musiker. Und kann deswegen auch mit Leichtigkeit andere Notationssysteme und andere Aufzeichnungssysteme verwenden, wie zum Beispiel Tracker, mit denen er da gearbeitet hat. Ja, die Beschreibung hakt natürlich daran, also wenn man jetzt so ein Musikstück sich anhören möchte, dass ja die Geräte, mit denen das gemacht wird, also die frühen Geräte, über die wir hier sprechen, aus den 80er Jahren, Programmable Sound Generators, alle unterschiedlich waren zueinander. Also erstmal hat jedes System einen anderen Soundgenerator und die Soundgenerator in einem System unterscheiden sich manchmal auch noch, entweder in Versionen oder auch, weil sie verschieden gealtert sind und verschiedene Probleme vielleicht schon hervorgebracht haben. Was sie aber jedenfalls definitiv nicht sind, ist ähnlich zu natürlichen Musikinstrumenten. Das heißt, wir können jetzt hier nicht sagen, das soll klingen wie ein Klavier oder das soll klingen wie eine Flöte. Und deswegen können wir es auch nicht so aufschreiben. Wir können vielleicht sagen, wir haben Assoziationen zu einer Flöte. Wir haben es ja gerade hier bei Rainer gehört, als sie da rumgeklimpert hat, ne, mit der Trompete. Klar, wir haben Assoziationen zu einer Trompete, aber ein Trompetenspieler würde sagen, nee, das ist keine Trompete. Darauf haben die es aber auch gar nicht angelegt, die Klänge, die so ein PSG ausgibt, in dieser Form zu beschreiben, sondern ganz im Gegenteil. Es geht ja gerade darum, die Andersheit zu betonen und vielleicht auch das Experimentelle und dasjenige, was ich gar nicht so in Notenschrift fassen ließe. Der Computer stellt, wie gesagt, selbst so ein Notationssystem zur Verfügung anhand seiner Daten. Und das Schöne daran ist, dass die Klänge darin, wie der Mathematiker sagen würde, eindeutig definiert sind. Das heißt, es ist nicht nur eindeutig definiert, dass das der Ton ist, sondern man kann aus diesem Datum tatsächlich den Ton regenerieren. Nein, man kann ihn nicht regenerieren, man kann ihn generieren aus diesem Ton. Regenerieren hieß ja, dass der vorher schon mal da war und ich ihn wiederhole. Nein, ich erzeuge ihn sozusagen gleich ursprünglich in dem Moment, wo ich dieses Datum in das Programm eingebe und den Computer damit laufen lasse, wird der Ton generiert. Und das ist tatsächlich eindeutig, weil es sozusagen in beide Richtungen keine Interpretationen gibt. Das ist jetzt natürlich, sind jetzt natürlich Daten, die durch einen SID-Player abgespielt werden. Das ist sozusagen eine Form, so einen elektronischen Computerklang zu erfassen. Es gibt noch eine zweite, die bedient sich der sogenannten Kolmogorov-Komplexität. Die Kolmogorov-Komplexität sagt, wir können einen Prozess sozusagen auf den Algorithmus seiner Erzeugung reduzieren. Das klingt kompliziert, aber wenn ich jetzt ein Beispiel gebe, zählen Sie mal von 1 bis 1000, dann können Sie jetzt natürlich 1000 Zahlen hintereinander sagen oder Sie können auch sagen, for i gleich 1 zu 1000, print i next i. Das wäre sozusagen die größte Kompression, dieses von 1 bis 1000 zählen. Und das hat Kolmogorov gesagt, wir können also einen Algorithmus zur Beschreibung einer großen Menge von Informationen und Daten nehmen. Und das ist natürlich auch bei der Musik möglich. In dem Moment, wo die Musik algorithmisch erzeugt wird, reicht ja im Prinzip der Algorithmus ihrer Erzeugung, um vorzuvollziehen oder zu verstehen, wie diese Musik sich später anhört. Man muss sich natürlich in so einen Chip reindenken können und man muss sozusagen so eine Art Gehör entwickeln. Das ist nicht immer leicht und deswegen hat uns die Homecomputer-Ära da eine Hilfe gegeben. Sie hat nämlich eine Programmiersprache an den Mann und die Frau gebracht, die sehr leicht erlernbar ist und die vor allem auch schon Befehle enthält für die Erzeugung komplexer audiovisueller Daten. Ich habe mich jetzt in diesem Fall auf eine Plattform konzentriert, den Atari 800 XL. Den kann man da vorne dann auch gleich nochmal in der Demo, im Demo-Aquarium sich anhören. Da ist noch eine kleine Sound-Demo zu laufen. Und habe für diesen Computer Beispiele in der Programmiersprache Basic herausgesucht, mit denen Klänge erzeugt werden. Die Beispiele stammen aus der Sekundärliteratur. Melanie hat das ja eben schon erwähnt, es gibt wirklich einen reichhaltigen Fundus und das ist quasi der Kern meines Forschungsprojektes, diese Literatur auszuwerten und zwar die Basic-Programme in dieser Literatur auszuwerten. Das sind die, die ich jetzt nur für meinen Vortragsteil benutzt habe dafür. Das sind also in den 80er Jahren erschienene Bücher, in denen dann kleine Programme abgedruckt waren, die Sounds erzeugen, die man dann abtippen konnte, um diese Sounds zu Gehör zu bringen über den Atari-Computer. Die habe ich also hier benutzt und das ist alles so zwischen 1979 und 87 publiziert worden. Das liegt als Papierquelle vor und wenn man so will, könnte man sagen, das sind auch in gewisser Weise Soundspeicher damit. Also wenn darin Algorithmen abgedruckt sind, Programme abgedruckt sind, die Klänge erzeugen, dann sind das im Prinzip sowas, das Pendant zu einer Schallplatte, könnte man sagen, auf der latent die Musik schon vorhanden ist. Man muss sie sozusagen nur noch in das Medium überführen, damit man sie dann zu Gehör bekommen kann. Und hier trifft die von Melanie schon vorgestellte Onomatopoetik auf eine Art von technischer Phonetik. Und diese technische Phonetik werde ich, wie gesagt, vorstellen. Das Atari Basic, das uns da sozusagen die Befehle mit an die Hand gibt, zeichnet sich wie andere Dialekte dadurch aus, dass es spezifische Funktionen auch zur Klangerzeugung besitzt. Und die sind besonders interessant, aber eben auch besonders leicht aufrufbar. Wenn man das jetzt hören wollte, musste man das sich natürlich an seinen Computer setzen, an die Tastatur und das erstmal abtippen. Das klingt trivial, ist es aber gar nicht, denn in dem Moment, wo man das abtippt, kommt man in einen merkwürdigen Status als Mensch. Ne, man ist auf einmal der Übertragungskanal zwischen zwei Medien, Papier, Computer. Und ich bin da drin und wie Shannon schon gesagt hat, diese Kanäle können eine Menge Rauschen erzeugen, Abtippfehler und so weiter und so fort, die dabei auftauchen. Aber wir sind sozusagen ja nicht bloß nur Überträger und Kanäle, sondern wir sind intelligente Kanäle. Das heißt, wir fangen an nachzudenken, während wir das abtippen und fangen an, vielleicht uns zu überlegen, was könnte denn dabei rauskommen am Ende. Wir hören es ja noch nicht, ne? Das Programm läuft ja noch nicht, wir geben es ja erst ein. Wir versuchen aber zu antizipieren, was dabei vielleicht rauskommt. Und das ist die spannende Sache am Basic Listing abtippen, dass das so eine ganz andere Form von Tätigkeit ist, die nicht wie Filme gucken, auch nicht einfach bloß rezipieren ist, sich einen Film reinziehen, sondern man arbeitet ja die ganze Zeit mit dem, was man da sieht. Man versucht es hermeneutisch zu durchdringen und so passiert das eben auch bei den Basic-Programmen. Also man wird zu einer Art Vorinterpreter. Und das wird natürlich durch Basic besonders deswegen unterstützt, weil Basic einerseits englischsprachige Befehle benutzt, weil andererseits aber es auch möglich ist, Variablennamen zu nehmen. Ich zeige gleich ein paar Beispiele, damit Sie sich das vorstellen. Variablennamen zu wählen, die sprechend sind, die schon sozusagen Klänge enthalten, sodass man sich in etwa vorstellen kann, was ich, Lives gleich Lives minus 1, da wird schon jeder wissen, wenn wir beim Computerspiel abtippen, okay, hier wird offensichtlich, dass die Routine, wenn ich getroffen wurde und mir ein Leben abgezogen wird, dann wird aus der Variable Lives halt 1 entfernt, ein Leben. Und auch Soundbefehle sind hiervon natürlich betroffen, vor allem, wenn der Abtipper das System, mit dem er arbeitet, schon besonders gut kennt. Die Handbücher der Systeme enthielten dazu Informationen über so etwas. Das hier ist ein Ausschnitt aus dem Handbuch vom Atari 800 XL. Und da sieht man immer fast in jedem dieser Handbücher eine normale Klaviatur, die versucht, das dann auf das Tonsystem zu übertragen und auf die Notenwerte, die man in seinen Atari-Computer eingeben muss. Und eine schöne technische Beschreibung, ich habe die hier vergrößert, des Soundbefehls. Der Soundbefehl vom Atari hat 4 Parameter. Man wählt mit Parameter A den Kanal 0 bis 3, das heißt, der ist 4-stimmig maximal. Mit dem Parameter Nummer 2 die Periode und das ist dann die Tonhöhe, die kann man zwischen 0 und 255 wählen und die ist gut verteilt über 4 Oktaven, wenn ich das richtig verstanden habe. Müssen wir nochmal nachgucken. Also da kann man relativ viel, vor allem gibt es hier auch eine Menge Zwischentöne im wahrsten Sinne des Wortes, also deswegen ist die Klaviertastatur, die da unten abgebildet ist, die Klaviatur völlig inkonsistent eigentlich für das, was der Computer kann. Vieles liegt eben dazwischen und da sehen wir dann schon die Probleme, die sich bei einer normalen Notenschreibweise ergeben würden. Wenn wir so ein Glissando, das von A bis oder von was weiß ich, zwischen C und D stattfindet, das lässt sich halt schwer aufschreiben. So, ne? Interessant ist der Distortion-Parameter Nummer 4, da gehe ich gleich nochmal näher drauf ein. Und dann der Volume-Parameter, der zwischen 0 und 15 16 verschiedene Lautstärken herstellt. So, jetzt schreiben die hier den, gerade beim Lautstärkeparameter hinten steht so ein Bass. Ne? Wenn man das also zu laut einstellt, dann kann das sein, dass der Fernsehlautsprecher, an dem man den Atari-Computer angeschlossen hat, dass der anfängt zu summen und zu brummen. Und den fällt hier schon nichts Besseres ein, als das sozusagen onomatopoetisch zu beschreiben, anstatt zu schreiben, der übersteuert. Das ist ja eben auch für Kinder und Jugendliche gemacht, so ein Handbuch. Ne? Mit Übersteuerung könnt ihr vielleicht gar nichts anfangen. Also Bass. Dieser Bass kann natürlich aber auch gewünscht sein. Und damit komme ich mal zu meinem ersten Beispiel. Das Beispiel Bang. Ne? Bang heißt das kleine Programm. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier in meinen Emulator komme. Dazu muss ich hier erstmal raus. Ich habe da schon was vorbereitet. Oh, wo ist er? Da ist er. Nee. Da ist er. Da lade ich jetzt mal das erste Beispiel rein. Er braucht jetzt gerade ein bisschen. Ich hoffe, der ist nicht abgestürzt. Macht ganz den Anschein. Starte ich nochmal neu. Selbst das will er nicht. Doch jetzt. So. Also nochmal den Atari-Emulator. Startet schnell, wie das bei Homecomputern so ist. Und jetzt, da ist es. Also Bang. Das ist hier das kleine Programm, das ich da eben gezeigt habe. Bang. Jetzt muss ich aber hier wieder meinen Bildschirm teilen, damit Melanie das auch sieht. Ach nee, das konnte ich ja nicht. Das war ja das Problem. Und dieses kleine, ich spiele das jetzt mal ab, indem ich... Da wird in Echtzeit erzeugt. Natürlich wäre es besser gewesen, hier einen Atari hinzustellen. Aber das lässt sich dann schlecht auf den Videobeamer bringen. Ich habe da 11 Jahre Erfahrung, wie schwer das ist, an so ein System auch noch Retro-Computer anzuschließen. Ja, gleich noch ein zweites Beispiel hinterher, das aus derselben Kategorie kommt, nämlich sogenannte, ich habe das jetzt mal natürliche Klänge genannt, also Klänge, die auch so in der Natur auftauchen könnten. Zum Glück im Moment hier noch nicht in Deutschland. Aber ich habe heute Morgen gehört, es wird ja schon wieder Bunkerbau nachgedacht. Naja, lassen wir das. Das ist jetzt der Schott. So, ne? Das sind also natürliche Klänge. Und bei natürlichen Klängen ist das Hauptmerkmal, was wir jetzt erstmal in den Soundbefehlen sehen, dass hier mit der Lautstärke gearbeitet wird. Das heißt, wir haben es hier sozusagen mit einem Nachhalleffekt zu tun. Und dieser Nachhalleffekt wird eben provoziert, indem hier aus dem Soundbefehl, den man hier sieht, hinten die Lautstärkevariable durch eine Schleife manipuliert wird. Das heißt, wir fangen ganz laut an bei 15 und zählen rückwärts bis 0 in 1er Schritten, sodass wir quasi immer denselben Sound hören, aber der sozusagen über die Schleife hin leiser gemacht wird und ganz zum Schluss wird er abgeschaltet. Hier sieht man auch das Beispiel der sprechenden Variablen sehr gut, nämlich dass die Laufvariable hier Shot heißt. Shot heißt, und es gibt dann noch eine Laufvariable Delay, die erzeugt eine kurze Pause, bevor die nächste Lautstärke kommt, sonst würde das zu schnell verklingen, der Klang, und dann wäre das typische Shot-Geräusch nicht da. So, hier kommt jetzt natürlich der Distortion-Parameter, den ich eben übergangen habe, nochmal voll zum Tragen. Also hier haben wir den Distortion-Parameter 16. Ich glaube, da habe ich eine Folie zugemacht. Ja. Vollbild. So, der Distortion-Parameter 16, da widmen sich viele Handbücher zum Atari Basic dazu, wie der beschrieben ist. Das ist nämlich nicht einfach eine Distortion, wie wir das vielleicht aus dem Jargon der Effektgeräte kennen. Das heißt, hier wird nicht einfach eine Wellenform genommen und in irgendeiner Art und Weise angetötet, so ein bisschen zerstört oder verkrumpelt, sondern das bleiben ja immer Rechteckwellen. Mehr kann das ja das Gerät ja nicht. Es bleiben immer Rechteckwellen. Aber hier wird durch eine sehr gekonnte Elektronik, die in dem Pokey-Chip implementiert ist, werden hier phasenweise bestimmte Rechtecke aus der Welle entfernt oder an anderen Stellen hinzugefügt. Und das Ganze funktioniert über einen Zähler, den man quasi steuert mit dieser Zahl, also ein 5-Bit großer Zähler. Ich habe hier was abgetippt. Es werden einzelne Pulse aus der Rechteckwelle auf Basis eines Zählers, der durch den angegebenen Parameter eingestellt wird, entfernt. Um auf diese Weise manipulierten Originalsound hören zu können, müsste man jetzt aus der 16 eine 10 oder eine 12 machen, dann würde man die ursprüngliche Note hören und man kann dann experimentieren. Und hier schreiben die ganz schön, wenn man die Parameter so einstellt, hier 0, 2, 4, 6, 8 oder 12, dann kommt man eben zu solchen Dingen, da hat Melanie auch schon von gesprochen, so verzerrtes, knatterndes Schlagen, Motor, utopische Flug- und Fahrgeräusche und so weiter und so fort. Das sind halt die Assoziationen, die sich dem Menschen eingestellt haben, der dieses Buch geschrieben hat. So, das ist natürlich ein Parameter, der ist für jeden Abtipper und für jeden Basic-Programmierer schwer antizipierbar, es sei denn, er kennt sich sehr gut mit der Atari Soundmaschine aus und kann das deswegen beim Abtippen schon erkennen, welche Qualität das Geräusch am Ende haben wird, dass er da tippt. Und deswegen, glaube ich, hilft hier die onomatopoetische Überschrift Bang schon ganz gut oder Shot wie im ersten Fall, dass wir sozusagen eine sehr konkrete Vorstellung davon haben, wofür dieser Algorithmus gut ist. Dann gibt es neben den natürlichen Geräuschen auch künstliche Geräusche und die sind natürlich deswegen besonders dankbar, weil wir keine akustische Vorlage haben, mit der wir sie vergleichen können, um sagen zu können, das ist aber schlecht gemacht oder das klingt ja super, sondern das ist einfach ein ausgedachter Sound, der aber genau das Problem sozusagen nochmal auf die Spitze treibt, dass wir dafür Worte finden müssen. Ne? Und die kommen dann häufig aus dem Jargon der 50er Jahre Science Fiction, wie hier Galactic Zapper Gizmo, den werde ich jetzt auch gleich mal spielen, den Galactic Zapper Gizmo. Der ist ein bisschen nervig. Ist noch nicht vorbei. Das ist aber nicht endlos. Bis zu 15 Mal, na gut. Ich glaube, wir haben es verstanden. Ich lade den Algorithmus trotzdem mal rein, weil man da ganz schön was dran zeigen kann. Also hier wird erst einerseits mal eine Zufallszahl bemüht, ein Zufallszahlengenerator mit RND1 mal 15, also diese Schleife läuft bis zu 15 Mal. Deswegen hat man nicht so richtig Einfluss drauf, schon vorher zu wissen, wie lange läuft das Ding eigentlich, wann hat der Zapper zu Ende gegizmot oder umgekehrt. Und es ist auch noch eine variable Pause eingeführt, also hier so ein zwischen den einzelnen Sounds, sodass die sich auch voneinander unterscheiden können. Ja, was passiert hier? Wieso hört sich das überhaupt so an? Hier werden auf demselben Kanal zweimal hintereinander, wirklich ganz kurz hintereinander, zwei verschiedene Frequenzen abgespielt. Nämlich einmal die Frequenz Sepp und dann nochmal Sepp plus Sepp, was hier aber nicht heißt, dass das eine Oktave höher ist, sondern wir sind ja jetzt hier in der Klangwelt des Atari, das ist einfach nur ein Datenwert, der doppelt so groß ist, der da abgespielt wird. Und das Ganze läuft aber witzigerweise auf dem Kanal Nummer 10 und das ist ein unverzerrter Kanal. Das heißt, wir kriegen hier durch die Frequenz allein und durch den schnellen Wechsel der Frequenz zwischen diesen beiden Tönen, kriegen wir hier den Eindruck eines Phaserstrahls oder was auch immer das sein soll. Der lässt sich natürlich mit nichts vergleichen. Wir können also jetzt nicht sagen, was das jetzt genau ist. Und deswegen versucht der Text, der zu dem dazugehört, auch zu beschreiben, ja, Electronic Sound, Laserwaffe, aufdringliches Objekt, das sich nähert oder typischer Videospielsound. Das steht also in dem Handbuch drin, dass man das dafür benutzen kann, wenn man ein Spiel schreibt. Man kann da also sehr kreativ sein. Es gibt auch noch einen zweiten, der ist aber zum Glück etwas kürzer. Ein Laserstrahl. So, ne? Der ist etwas kürzer. Und hier kann man ganz interessant sehen, muss ich mir mal merken, was das für eine Apfel F. Was ich sozusagen das Rauschen im Kanal genannt habe, beim Abtippen habe ich festgestellt, dass hier ein Minuszeichen fehlt. Der soll nämlich auch von 255 bis 0 zählen, aber da muss man natürlich minus 20 Schritte zählen. Das fehlt hier also, Druckfehler im Buch, aber das ist auch mal ganz interessant. Diese Bücher enthalten sehr viele Druckfehler, aber das macht die Sache, gibt der Sache ein bisschen Würze. So, die dritte Kategorie, also wir hatten jetzt natürliche Sounds, rein elektronische, synthetische Sounds und jetzt nachgemachte Musikinstrumente. Das ist natürlich immer ein Bringer. Welche Musikinstrumente kann man überhaupt gut nachprogrammieren mit Basic oder mit so einem Soundchip? Da empfehlen sich natürlich zunächst mal Tasteninstrumente, weil die diskrete Tonabstände haben. Das heißt, da hat man sozusagen einen bestimmten Ton, den man treffen muss. Und das ist also was anderes, als wenn man eine Posaune versuchen würde nachzumachen. Deswegen werden sehr häufig so Orgeln und Klaviere werden dann genutzt, um sie nachzumachen, wenn man dann überhaupt ein Musikprogramm schreiben will. Hier in diesem Fall handelt es sich um ein Klavier, ein einzeiliges Basic-Programm, bei dem das Klavier hier über eine ganz kleine, wieder über eine ganz kleine, Sie sehen es ja jetzt schon hier, eine ganz kleine Lautstärke definiert. Das heißt, wir haben hier einen relativ glatten Ton, der geht glatt ins Ohr. Das ist, glaube ich, ich habe nachgeguckt, was das für eine Frequenz ist. Ist ja egal. Also 2-C. So. Der wird hier mit einer Zahl von -0,8 wird diese Lauterschleife verringert. Das heißt, das geht schon relativ langsam voran. Ich spiele den mal vor. Also Sie alle werden ja sofort denken, ein Klavier. Moment. Ja, so, und dann fehlt aber der Mensch im Handbuch, dass man die Ausklingphase, das Decay, ne, also wir tun so, als hätten wir jetzt hier eine Hüllkurve, die wir programmieren, das Decay nochmal auf also noch kleiner setzen kann, auf 0,4, sodass es noch länger ausklingt, so als hätte man auf den Schweller getreten oder so. Ne. Da kann man also mit experimentieren, und das steht in den Büchern auch schon drin, dass man damit experimentieren soll, um eben so das perfekte Geräusch zu bekommen, das man für seine Anwendung braucht. Der nächste Klang eines natürlichen Instruments ist eine Bongo-Trommel. Da war ich besonders beeindruckt von, dass das als Beispiel genannt wurde. Ich spiele auch das mal vor. Da haben vorhin die Leute vom VOG schon gedacht, irgendwas stimmt mit der Anlage nicht, die das getestet hat. So, wodurch ist diese Bongo-Trommel gekennzeichnet? Natürlich ein sehr harter Anschlag, ne? Und dann klingt das auch relativ schnell wieder aus. Ein trockener Sound, den wir hier haben. Und wenn wir uns das jetzt hier mal anschauen, auch hier ist leider die nicht ganz absehbar, wann das von sich aus endet, weil das mit Zufallsgeneratoren arbeitet. Das passt jetzt hier ganz drauf. Ich kann das aber besser auf der Folie zeigen. Genau. Bongo Drums, hier sieht man was ganz Interessantes an dem Basic-Programm, dass sich nämlich der Autor selbst nicht darüber im Klaren war, ob man wirklich raushört, dass es sich um Bongo Drums handelt, und deswegen hat er sein Programm nachträglich nochmal modifiziert. Woran erkennt man das? Basic programmiert man normalerweise so, dass die Zeilen 10 Nummern Abstand haben. Wenn jetzt aber hier drin sowas wie 41, 42, 45, 46 auftaucht, kann man sich sicher sein, die sind nachträglich eingefügt worden. Das hätte man zwar auch kaschieren können, aber das ist hier sozusagen ein ganz gutes Indiz, und das ist auch einer der Gegenstände meiner Forschung, eben solchen so eine quasi kritische Editionsphilologie von Basic Listings zu betreiben. Ja, und was machen diese Einfügungen? Die sorgen dafür, dass einfach die Kaskade von der Bongo-Schläge nochmal verlängert wird, sodass man also wirklich den Eindruck hat, da sitzt jemand und trommelt die ganze Zeit. Dass einfach nochmal ein paar mehr Trommler zu hören sind, ne? Um dem Effekt vielleicht noch etwas naturalistischeres Gebaren zu geben. So, zum Schluss. Ich bin hier sowieso schon weit von meinem Konzept abgewichen, das ist aber nicht so schlimm. Zum Schluss kommt etwas, das sozusagen den Spieß mal umdreht, der Onomatopoetik. Da geht es ja eigentlich darum, bei Onomatopoetik Klänge, die wir nicht vernünftig oder sagen wir mal nicht rational beschreiben zu können, mit Hilfe von Wortmalerei zu einer Art Synästhesie zu erzeugen. Also wir bringen den Klang einerseits durch die Stimme hervor, aber wir lesen ja vor allem Pling und wir lesen Bumm. Es ist ja nicht so, dass wir das sagen, während wir das lesen, sondern da steht Bumm auf dem Papier und wir haben die Assoziation, dass da etwas explodiert. Und die Synthese von menschlicher Sprache mit Computern, das ist ja nun auch schon eine ziemlich alte Geschichte, das hat in den 20er Jahren angefangen, wir haben da schon tolle Vorträge hier gehabt, und mit Computern ging das ebenfalls auch in den 50er Jahren los, dass man versucht hat, also denken Sie an das IBM 7094, Daisy, mit dem Gesang. Also dieses gesungene Lied, es ist schon sehr lange die Frage, wie kann man Sprache synthetisieren, also nicht samplen, sondern synthetisieren. Dazu muss man mit der Sprache natürlich etwas machen, was Computer können, was sie sozusagen bemächtigt, Sprache als ein verarbeitbares Symbolsystem zu verstehen. Das heißt, man muss sie in diskrete Einheiten aufteilen. Da waren so Ansätze, zum Beispiel Sprache in Formanten zu zerlegen. Das sind so kleine, könnte man sagen, so Lautbruchstücke, die sich aber sehr stark ähneln, wie zum Beispiel ein oder ein Sch. Ne? Und aus diesen Lauten, die dann sozusagen am Ende wieder zusammenzubasteln, dass daraus neue Worte entstehen. Und das Ganze ist über verschiedene Hardware auch in den 60er, 70er Jahren gemacht worden. Und im Prinzip eine Vorstufe zu einer phonetischen Synthese. Und diese phonetische Synthese, da sehen Sie hier das Beispiel, das ist SAM, Software Automatic Morse. Ich habe auch mal irgendwo gelesen, und SAM ist ein kleines Programm, das man in den Hintergrund laden kann beim Atari, das quasi als Maschinensprache-Programm im Hintergrund operiert und dem man dann Daten übergeben muss. Man muss eine Variable namens SAM-Dollar anlegen und in die kann man einen bis zu 255 Zeichen langen Text schreiben. Und wenn man dann das Maschinensprache-Programm an der Adresse 8192 aufruft, dann wird der Inhalt dieser Variable wiedergegeben. Das machen wir jetzt mal, damit Sie mal wissen, wie sich das anhört. Das Schöne hier bei diesen RAM-Images ist, dass Sam jetzt auch schon gleich im Speicher ist.
I am a computer. I am a computer.
Ne? Gar nicht so schlecht. So, aber was müssen wir dazu machen? Wir müssen uns dazu auf die Onomatopoetik des Computers einlassen. Denn wenn Sie sich das Wort hier mal anschauen, wenn Sie sich diese Zeichenkette hier mal anschauen, das ist ja nicht das, was wir jetzt lesen würden können wollen. Ja, ne? Sondern das ist etwas, wo der Computer uns quasi mit Hilfe von einer spezifischen Library vorgibt, wie Wörter zu klingen haben für ihn, wie das Schriftbild von Wörtern auszusehen hat, damit er sie zum Klingen bringen kann. Da sind also einerseits so Sachen drin, wenn ich sage I, da würde jeder Phonetiker sagen, das hat nichts mit dem I zu tun. I, da höre ich ein A und noch so ein ausklingendes I. Ne? Und das sehen wir hier schon ganz gut abgebildet. Und das hier, das ist eine sogenannte Abtönungselement. Da kann man also Abtönungselemente von 0 bis 9 bestimmen, die zum Beispiel sagen, ob etwas betont wird, ob die Stimme fallen soll, ob die Stimme steigen soll und so weiter und so fort. Das heißt, diese Parameter muss man bei jedem Wort mit übergeben oder bei den meisten Wörtern mit übergeben, damit da nicht so eine Roboterstimme draus wird, sondern so ein charmanter Sam, mit dem man sofort ein Bier trinken gehen möchte. Und damit man das kann, kann man das richtig lernen. In dem Handbuch ist ein Kursus drin, wie man diese Sprache, diese Onomatopoetik des Computers lernen kann. Und für alle, die dazu faul zu sind, die haben also hinten richtig 15 Seiten langes Wörterbuch mit den wichtigsten Wörtern, die, wie sie sozusagen in dieser Sprache vorgegeben sind, sodass man sie gleich dort nutzen und so eintippen kann. Und da sind dann, ich habe jetzt hier nur einen kleinen Ausschnitt gegeben, also wirklich findet man auch im Internet dieses Manual, da kann man sich das mal anschauen und die Software ist mittlerweile ja auch da irgendwo runterzuladen. Gab es für mehrere Systeme, aber für den Atari habe ich das damals schon kennengelernt und zwar witzigerweise hat jemand ein ELISA-Programm geschrieben, das mit einem spricht. Das wird der Hund in der Pfanne verrückt. Mit ELISA spricht und ELISA antwortet dann noch hier mit Sams Stimme. Ne? Man kann aber auch eine weibliche Stimme einstellen. Ne? So, ich komme mal zum Schluss. Habe ich denn überhaupt noch was? Nee, habe ich. Ich hätte jetzt noch ein Beispiel von Sam, aber das können wir uns auch sparen. Ich komme mal zum Schluss. Ja, wir haben hier also theoretische und praktische Zugänge zur Onomatopoetik der Basic Sounds, der Computer Sounds kennengelernt. Melanie hat schon gesagt, wir werden uns da weiter bemühen, das auszufeilen. Ich möchte vor allem diese Systematik noch etwas verstärken. Ich bin ja auch von Haus aus Sprach- und Literaturwissenschaftler, deswegen werde ich versuchen, das aus der Richtung auch noch anzureichern. Insbesondere interessant sind natürlich die Übersetzungsprozesse, die da hin und her stattfinden, zwischen den Systemen, zwischen Mensch, Maschine, zwischen Maschine, Maschine, zwischen Medien und Medien, also vom Papier zum Computer oder die Adaptionsprozesse, die da stattfinden, gerade wenn es darum geht, dass man bestimmte Sounds auf andere Computer bringen möchte. Das ist hier 3 Seiten Artikel aus einer Computerzeitschrift von 1984 für verschiedene Systeme. Wenn ihr diesen oder jenen Sound braucht, so programmiert ihr ihn dafür. Da gibt es richtig Übersichtstabellen, wie der Soundbefehl funktioniert, sodass man also das perfekte Schussgeräusch vom ZX Spectrum auf den Commodore 64 adaptieren kann, die sich sehr stark unterscheiden in der Art und Weise, wie sie Sounds generieren. Also diese Adaptionsprozesse scheinen mir nicht unwichtig, gerade auch wenn es dann um Game-Musik geht. Wenn ihr nach hinten in den Game-Raum geht, dann findet ihr Spiele auf 2 oder 3 Konsolen, dieselben Spiele, das sind natürlich ganz unterschiedliche Plattformen, aber sie sollen sich ja trotzdem ähnlich anhören. Und da haben wir dann sozusagen das Problem, wie wir sozusagen die Instrumentierung des einen Systems auf das andere übertragen. Da muss es also sozusagen auch schon früher Möglichkeiten gegeben. Ja, und nicht zuletzt ist das natürlich wichtig für die Software Preservation und für die Knowledge Preservation. Darum geht es mir am Ende ja immer. Wenn es nämlich darum geht, dass Geräusche und Klänge, die ja für sich schon sehr ephemer sind und sie sind weg, wenn sie ausgesprochen oder abgespielt wurden, dass die auf irgendeine Art und Weise bewahrt werden müssen. Und dass wir gerade die algorithmische Bewahrung dieser Klänge, wie wir sie hier jetzt gerade kennengelernt haben, dass die nicht unwichtig ist, wenn wir uns darüber im Klaren sind, dass sie nur in Echtzeit generiert werden können. Das heißt, dass die Aufnahme eines solchen Tons im Prinzip nur die Wiedergabe von YouTube ist, aber nicht ein Atari, den wir da hören. Und wir wollen ja diesen PSG in Action hören, gerade wenn wir dann noch ein bisschen modifizieren wollen den Sound. Und deswegen wäre auch zu erforschen, wie die adäquate Sicherung und Bewahrung solcher Klänge in welcher Form auch immer geschehen muss. Und damit bin ich für heute ans Ende gelangt und Sie können das, glaube ich, sogar noch Fragen stellen, 5 Minuten oder ins Mittagessen gehen. Dankeschön. Ich schalte mal Melanie wieder dazu, wenn sie denn überhaupt noch da ist. Ja, sie hat noch nicht aufgegeben. So, da ist sie wieder.
Bin dabei.
Jawohl. Gut, dann mache ich das hier mal klein. Ja, gibt es Fragen? Oder Anmerkungen? Rüdiger.
Ja, eine Anmerkung auf jeden Fall. Ich habe vor 2 Jahren an der UDK die Typologie der Klänge unterrichtet. Und die Frage ist, wo sehen wir euch hauptsächlich auf?
Ach, hier unten.
Computerspiele, und inwieweit fließt wirklich die Beschreibung der Klänge in eure Arbeit? Das ist sehr spannend, weil ich habe in der Lehre oder der Forschung mit der Typologie der Klänge.
viele Parameter, Entschuldigung, ich habe halt sehr viele Parameter gefunden, die sehr individuell sind, sehr kulturabhängig sind. Mhm. Wie sprechen wir überhaupt über Klänge prinzipiell? Mhm. Also wer kann mit einem sägenden Ton etwas anfangen, so etwas? Und spannend finde ich, dass der Wolfgang Thies hat, glaube ich, 1982 das letzte Mal so eine Klassifikation gemacht. Das ist sehr, sehr alt. Und das ist auch ein Bereich, wo sich kaum drum gekümmert wird.
Wolfgang Thies, mal notieren. Ja, weißt du, hast du die Frage gehört, Melanie?
Ja, ich habe mir gerade auch Wolfgang Thies aufgeschrieben. Erstmal vielen Dank dafür. Wie gesagt, also das war jetzt ja erstmal so ein erster Versuch, irgendwie sich dem Ganzen anzunähern, das irgendwie zu sortieren, was man da irgendwie vorfindet. Und also dieser kulturelle Aspekt, das ist das, was ich ja versucht habe, so ein bisschen auch mit dem Frosch da irgendwie darzustellen. Und eben auch, wenn es darum geht, solche Verweise dann eben, ne, wie okay, das ist jetzt eben der typische Videospiel-Sound, ne? Also als Beschreibung zu geben, okay, was ist jetzt ein typischer Videospiel-Sound? Ne? Würde man jetzt heute vielleicht was anderes vielleicht sagen als vor 30, 40, 50 Jahren? Vielleicht aber eben auch nicht, weil wenn man an so Filme wie Pixels oder dergleichen denkt, da hat man diese Sounds dann ja wieder. Ne? Also ich habe zum Beispiel auch jetzt vor kurzem eine Szene gefunden aus Pixels, oder nee, Wreck-It Ralph war es. Wreck-It Ralph, wo dann
Cubert.
Jemand mit, wie heißt der, Qbert spricht, ja. Und das als eigene Sprache dann eben auch markiert wird, wie Qbert sich unterhält und solche Sachen. Ne? Und das verweist natürlich auf was zurückführt, aber jetzt mittlerweile schon wieder so ein Eigenleben. Ne? Also wo so ein bisschen dann die Frage ist, so okay, auf welchen kulturellen Kontext wird er jetzt gerade verwiesen? Also ich finde es wahnsinnig spannend. Ich stehe noch so ein bisschen tatsächlich da auch an einigen Stellen noch so an dem Punkt, dass ich denke, okay, wie kriegen wir das jetzt sortiert? Also es war, wie gesagt, jetzt erstmal so ein erster Versuch. Aber also mir sind diese Beschreibungen tatsächlich sehr wichtig, weil ich finde die Strategien, die ich da so vermute, die da angewandt worden sind, die sind für mich als Kulturwissenschaftlerin natürlich der interessante Teil.
Die zweite
ich hoffe,
Frage,
das war jetzt irgendwie halbwegs verständlich.
Die zweite Frage, die sich mir anschließt, ist, über welchen Zeitraum forscht ihr? Und gibt es dann eine Angleichung, eine Parallelität zwischen der Qualität der visuellen Darstellung als auch der Qualität der auditiven Darstellung?
Dazu kann ich kurz was sagen. Also ich beantworte auch erst noch mal die erste Frage, weil das zur zweiten gleich übergeht. Also ich konzentriere mich vor allem auf Videospiele, weil ich eine Auswahl treffen musste, weil es so immens viele Source Codes gibt, die man analysieren kann, dass ich quasi da eine Auswahl getroffen habe, aber auch, weil da die meiste Kreativität, sowohl stilistisch, was die Programmgestaltung angeht, als auch die audiovisuellen Programmierungen einfließt. Bei Textverarbeitungsprogrammen hat man relativ wenig Soundausgaben. Ich will nicht sagen, man hat gar keine, aber die sind natürlich bei Computerspielen vielfältiger. Ja. Und auch die ganzen grafischen Fragestellungen. Und diese Zeitschriften haben vornehmlich auch Computerspiel-Listings abgedruckt. Und deswegen bildet das quasi erstmal so den Gegenstand, um den ich mich kümmere. Und das grenzt auch die Zeit ein, weil das nämlich für Systeme, die zwischen 1975, 76 und 1990 genutzt wurden, das Ganze einschränkt. Also insbesondere jetzt für diese 8- und 16-Bit-Heimcomputer, die da eingesetzt wurden. Jetzt habe ich den zweiten Teil deiner zweiten Frage, der ist mir gerade entfallen.
Parallelität zwischen der Entwicklung der visuellen Darstellung und
Ach so,
der Qualität
ja,
der Audit.
Genau. Das ist vor allem deswegen interessant bei BASIC, weil bei BASIC diese Programmiersprache ist eine sehr langsame Programmiersprache, die zudem auch noch auf Computern ausgeführt wird, die sowieso schon nicht so schnell sind. So, dann haben wir gerade zum Beispiel beim Sinclair ZX Spectrum, der hat keinen eigenen Soundgenerator. Wenn der einen Sound generieren will, muss der alle anderen Prozesse inklusive aller visuellen Prozesse anhalten, damit kurz dieser Sound ausgegeben werden kann. Das heißt, hier Programmiertricks sich zu ersinnen, die eine scheinbare Synchronität von Bild und Klang herstellen, obwohl die gar nicht synchron sein kann, weil das System das gar nicht zulässt, das ist natürlich ein sehr spannender Aspekt, der bei einigen Plattformen stark zu tragen kommt, wie bei dem Sinclair ZX Spectrum, bei anderen zumindest Programmiertricks verlangt, die einen dann auch mal in das Metier der Maschinensprache wechseln lassen müssen, sodass man Interrupt gesteuert, also wiederum nicht zeitgleich, sondern scheinbar zeitgleich zu einem Phänomen, wie zum Beispiel ein Auto fährt gegen die Wand, oder nein, bei den Spielen sind es oft Rakete, schlägt irgendwo ein und es gibt ein Explosionsgeräusch. In Wirklichkeit wechselt die Darstellung der Raketenexplosion, die optische Darstellung, bis zu mehrere hundert Mal pro Sekunde mit einem Prozess ab, der den Sound noch ein bisschen weiter abspielt. Und das unterschreitet natürlich unsere Wahrnehmungsschwellen, sodass das für uns gleichzeitig erscheint. Es gibt aber keine Gleichzeitigkeit bei diesen Systemen, bei Sound- und Grafikdarstellung. Das heißt, ich ahne, dass du so ein bisschen auf die inhaltliche Relation zwischen Sound und anspielst, aber die ist natürlich semantisch vorgeprägt, wenn ich sage, Rakete explodiert, dann wollen wir keine Ente quaken hören, sondern dann wollen wir ein Explosionsgeräusch hören, und das hat natürlich in gewisser Weise eine kulturelle Vorprägung, von der Melanie eben auch schon gesprochen hat. Das heißt, wenn ich in einer Kultur ohne Sägen lebe, dann nützt mir die Beschreibung sägender Sound auch nichts.
Habe ich noch eine Frage, oder nehme ich eben die Zeit weg? Darf ich noch eine stellen?
Eine können wir noch.
Okay.
Ich bin ja dann gleichzeitig im Moderator.
Ja, oder wenn es eben kein
Ja, also Melanie sagt noch was, genau.
Okay, die letzte Frage. Ich habe sehr viel früher Sound zu Visuals gemacht und heute...
Ja, ich wollte noch anschließen.
Warte mal, Melanie wollte eben noch was anschließen.
Entschuldigung. Melanie, bitte.
Ja, sorry von mir, ich sehe euch nicht, deswegen weiß ich nicht mal, wer anfängt zu reden. Nein, ich wollte gerade noch an Stefan anschließen. Also ein Punkt, den ich halt auch noch ganz spannend finde, ist, wenn es eben keinen Referenzpunkt gibt. Ne? Also wie faucht ein Drache, weiß keiner. Ne? Also das Laserschwert, das berühmte Brummen des Laserschwerts und solche Sachen. Ne? Also wo ja so medial geprägte Vorstellungen dann eben auch abgerufen werden. Ne? Also wie ein Frosch klingt, weiß man irgendwie alle überall, aber wie so ein Drache sich anzuhören hat, das kommt eben dann auch aus bestimmten zeitlichen Kontexten heraus. Ne? Das hat so eine visuelle Komponente, würde man vielleicht auch sagen. Also da gibt es auch so zeitliche Konventionen irgendwie auch, wie das zu einer bestimmten Zeit dann eben repräsentiert worden ist in medialen Kontexten. Und da wäre dann auch mal interessant zu gucken, ob diese Vergleiche dann immer noch stimmen oder ob die Onomatopoetiken dann immer noch stimmen. Also ich habe mich mal sehr lang eingeschlagen in die Literaturwissenschaft, und ich habe mich mal sehr lang mit Edith Hoffmann beschäftigt, der dann halt ja auch sehr stark diese onomatopoetischen Beschreibungen von Musik und Klängen in seinen Texten hat. Ne? Und die teilweise dann doch auch ein bisschen anders funktionieren, als wie man das jetzt heute beschreiben würde. Und das fände ich auch noch eine ganz spannende Frage. Also ich weiß jetzt nicht, ob das in einem Zeitraum von 30 bis 50 Jahren sich so stark verändert. Aber zumindest interkulturell ist es schon unterschiedlich. Das wollte ich kurz noch anmerken. Und wie stark da eben dann eben auch auf solche andere mediale Kontexte dann eben verwiesen wird, um irgendwie einen Beschreib zu finden, wie das jetzt klingen soll eventuell. Das wollte ich nur kurz noch anfügen.
Okay, spannend. Für mich letzte Frage ist, gibt es die Grafik schon, wenn der Ton programmiert wird, oder wird erst der Ton erzeugt und dann die Grafik gemacht?
Ja, das kann man der Genealogie der Programmentwicklung leider nicht so richtig gut ansehen, wenn man nicht tatsächlich eine wirklich kritische Edition macht. Das heißt, im fertigen Listing sieht man es nicht an. Man sieht vielleicht an, wie das ob das Programm zuerst die Grafik auf den Bildschirm bringt und dann die Klangdaten erzeugt. Das ist aber der Unterschied zwischen Genese und Geltung, könnte man fast sagen. Aber in seltenen Fällen habe ich das Glück, und das habe ich jetzt schon einmal, dass mir ein Entwickler von Basic-Spielen quasi die Vorversion zur Verfügung stellt. Weil als guter Programmierer macht man ab und zu mal, speichert man zwischendurch ab und zu mal, damit das nicht verloren geht, was man bis dahin schon geschaffen hat. Und dann heißt es immer Version 1, Version 2, Version und so weiter. Und wenn ich das in die Hände bekomme, dann kann ich daran natürlich sehr gut erkennen, hat er sich jetzt zuerst um die Grafik gekümmert oder erst um die Musik. Und ich kann dir Folgendes sagen, aus meiner Perspektive immer zuerst die Grafik. Die ist dasjenige, wo man als Programmierer sozusagen als erstes mit gedanklich arbeitet, und am Ende fragt man sich, wie könnte sich das jetzt anhören, und vor allem, habe ich noch genug Timing und habe ich noch genug Speicher, um da noch diesen und jenen Sound reinzukriegen. Dann hat man natürlich schon manchmal Mist gebaut, das heißt, man hat ein Programm, das so speicher- und zeitintensiv arbeitet, dass sich nur noch sehr schlechte Töne generieren lassen, aber vielleicht lässt sich das daran ja sogar erkennen. Also das wäre auf jeden Fall eine spannende Frage, in welcher Reihenfolge so ein Programm aufgebaut wird. Gut, wenn da keine weiteren Fragen aus Ihrer Richtung kommen, dann würde ich Sie jetzt ins Mittagessen verabschieden. Und nach dem Mittagessen, ich gucke mal gerade hier auf das Plakat, ich habe es im Kopf, da bist du ja selbst dran, ne? Rüdiger? Erst Heimbach dran. Und ich gucke mal. Das Plakat hat recht, du hast auch recht. Erst ist Heimbach, dann mit seiner Performance dran und danach dann Rüdiger. Also wir sehen uns dann hier um, was hätte ich, 13:15 Uhr, ne? Oder was war das? 14:15 Uhr, so, das muss man ja so schlingen. Also, 14 Uhr sehen wir uns dann hier wieder, wer Lust hat, für den zweiten Teil. Und bis dahin viel Spaß und guten Appetit.